Puls.
Ich finde Haftbefehl als Person in dem Sinne vorbildlich, dass er ist sich darüber bewusst, was er falsch gemacht hat. Er hat es geändert. Er hat sich gebessert. Ja, er rappt darüber als Thema, aber er betreibt ja ein legales Geschäft. Er hat einen legalen Beruf. Er zahlt Steuern. Er bezahlt Angestellte und so weiter und so fort. Also er hat seinen Weg gemacht.
Schacht und Wasabi. Der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hallo Falk, wie geht's dir?
Ah, mir geht's gut. mach so mein Ding.
Hört sich erstmal sehr zufrieden und glücklich an. Mach so mein Ding, hab eine gute Zeit, liebe Grüße, ja, ciao.
Ja, genau. Das Wetter ist, naja, geht so gerade. Ich wohne ja in Norddeutschland, ist eher gerade schwieriger. Und ich wollte das auch einfach mal für die Zeit dokumentiert haben, so
ja.
Timekapsel-mäßig.
Wäre mir auch wichtig, finde ich gut, dass du das gemacht hast.
Danke, danke. Andere Sachen, die man auf jeden Fall auch mal dokumentieren sollte oder die dokumentiert wurden. Wir haben ja mal kurz darüber gesprochen, dass Shindy ein Problem mit dem Gericht hat. Er soll 175.000 Euro Strafe zahlen, weil er ohne Nummernschild gefahren ist im Video. Und er hat sich ein bisschen gewehrt und da gibt es jetzt endlich ein Urteil und eine neue Entwicklung. Und jetzt kommst du.
Genau, es stand ja der sogenannte Kennzeichenmissbrauch im Raum und es sollten 35 Tagessätze a 5.000 Euro, also 175.000 Euro sein. Jetzt war der Prozess in Stuttgart und ich möchte erstmal kurz, also die Bild hat ein Video dazu veröffentlicht, wie Shindy in seinem Baby Blue, ist es ein Rolls Royce? Ich kenne mich nicht aus. Bentley, glaube ich, ist es. Baby Blue Bentley vorfährt. Vor dem Gericht direkt davor parkt. Es ist alles, es sieht so ein bisschen von der Aufmache her sehr amerikanisch aus. Und was ich schon mal erwähnenswert fand, war, dass davor, vor diesem Gericht Fans standen. Und zwar schon auf jeden Fall so 10, 15 Leute, hat man in dem Video gesehen, die alle Free Shindy gerufen haben. Und er ist wie so ein Vollstar. Man kennt es irgendwie sonst nur so, wenn die Kardashians irgendwie sich ihren Eistee in Calabasas holen, dass die so auf dem Parkplatz vorfahren und dann winken die so einmal so ganz, ja, hi, und gehen so rein. Und so war das bei Shindy. Also er hat einmal so angespannt gewunken. Ich meine, ist ja trotzdem viel cooler, also kann man auch verstehen, dass er angespannt war, aber in der Situation Free Shindy zu schreien, I don't know. Ich meine, es ging halt die ganze Zeit nur um Geld und es ist nicht darum, dass er irgendwie eingebuchtet ist. Vielleicht hatten die Leute auch doch Angst, dass er das nicht zahlen kann und doch irgendwie ins Gefängnis muss, aber das ist natürlich alles Quatsch, weil sich das ja auch nach seinem Vermögen richtet. Und jetzt ist dabei eigentlich Happy End rausgekommen, und zwar Shindy muss 10.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation oder Einrichtung spenden und muss nicht diese, wie angedacht, 175.000 Euro zahlen. Also nur als kleines Gerichtsupdate, ihr könnt aufhören, Free Shindy zu rufen. Er ist weiterhin free. Dann haben wir noch ein kleines zweites Update, und zwar habe ich ganz viele Zuschriften von euch bekommen letzte Woche zu Haftbefehl. Ich fand, das war eine große Persiflage in diesem Artikel von Moritz von Uslar, und dass dieses ganze Fleischthema, dass wahrscheinlich ein Haftbefehltag nicht so aussieht, dass der jetzt einen ganzen Tag Fleisch kauft. Jetzt haben mir aber mehrere Quellen bestätigt und davon wirklich Leute, die sich Interviews reingezogen haben, die schon mal dabei waren bei diesen besagten Fleischtagen, die meinten, nee, das ist nicht irgendwie Persiflage und viel zu krass überzeichnet, sondern Haftbefehl grillt wirklich jeden Tag. Was ich auf jeden Fall sehr absurd und lustig finde, dass, also die Vorstellung, dass jemand jeden Tag grillt, ich meine, wahrscheinlich wird es dann doch nicht jeder Tag sein. Es kommen Leute und sagen, doch, das ist jeder Tag. Aber es gibt dazu auch ein Interview, das Khatar mal gegeben hat, vor 2 Jahren circa, wo er sich auch aufgeregt hat und meinte, also es ist schon sehr lustig, auch in so einer Khatar-Manier dann erzählt, so von wegen, ey, ich warte die ganze Zeit auf sein Album und dann komme ich da hin und der macht da jeden Tag Grillpartys, der sollte vielleicht mal ein bisschen mehr im Studio sein und nicht so viel Zeit vor seinem Grill verbringen. Also dieses Grillthema scheint anscheinend wirklich so groß zu sein, dass man das verstehen kann, dass Moritz von Uster das darin erwähnt hat, auch wenn ich das als einen großen Joke wahrgenommen habe, weil ich dachte, okay, es ist 2020, wer grillt einfach noch jeden Tag 20 Kilo Fleisch? Vielleicht ist er auch inzwischen umgestiegen und macht die geilsten gegrillten grünen Spargel oder so. Ist ja sehr lecker auf dem Grill, aber naja. Also ich danke euch auf jeden Fall. Ich freue mich auch, wenn ihr mir weiterhin private Details aus Haftbefehls Grillleben schreibt. Es hat mich auf jeden Fall sehr aufgeheitert diese Woche. Falk, wir müssen jetzt in den Podcast einsteigen und eigentlich sind wir auch schon beim ersten großen Thema. Und zwar geht es hier auch wieder um Haftbefehl. Ihr habt es ja mitbekommen im Rahmen der ganzen Black Lives Matter-Demos in Amerika, dass die Leute da schon angefangen haben, Statuen niederzureißen, im Wasser zu versenken. Straßen wurden kurzzeitig umbenannt. Jetzt war das eine Zeit lang ein amerikanisches Phänomen, bis man auch drauf gekommen ist. Und es ist eigentlich in den letzten Jahren auch schon in Deutschland immer wieder angeprangert worden. Aber jetzt gerade ist es so aktuell wie nie zuvor eigentlich, dass es halt hier in Deutschland auch Denkmäler und Straßen gibt, unter anderem zum Beispiel in Köln das Kaiser Wilhelm Reiter Denkmal, verantwortlich für den Genozid an den Herero und Nama, oder in Hamburg. Kennst du die Karl Hagenbeck Statue von Hagenbecks Tierpark? Der Bro, der einfach kein Bro ist, weil er halt Menschen bei einer Völkerschau im Tierpark ausgestellt hat. Und also diese Statue gibt es in Hamburg. In Hamburg gibt es aber noch eine zweite Statue, wo man drüber reden kann, und zwar das Bismarck-Denkmal. Und Bismarck ist ja so der, sagt man, Begründer des deutschen Kolonialreichs. Und in Bremerhaven gibt es eine Kolumbus-Statue. Und bei ihm sagt man ja, dass er entscheidend zum Sklavenhandel beigetragen hat. Und deswegen sind das auf jeden Fall die Statuen. Aber es geht eben auch um Straßen. In Berlin gibt es beispielsweise die Mohrenstraße, eine Straße, die jetzt auch kurzzeitig von Aktivisten in George-Floyd-Straße umbenannt wurde oder halt so Plakate drüber gehangen wurden, weil man einfach diesen Begriff Moor so in Deutschland nicht mehr sagt. Und das ist ja auch richtig und wichtig. Und eben die Bismarckstraße. Die Bismarckstraße gibt es eigentlich relativ häufig in Deutschland. Es gibt auch Bismarck-Apotheken und so weiter und so fort. Und es geht jetzt um eine besagte Bismarckstraße in Offenbach. Falk, was ist da los? Was soll passieren?
Ein Aktivist hat sich aufgemacht, eine Petition eröffnet und hat dazu aufgerufen, diese zu unterzeichnen. Es geht dabei darum, dass er erreichen möchte, dass die Stadt Offenbach die Bismarckstraße umbenennt. Und es ist nicht nur so, dass er eben vorschlägt, dass man aufhört, die Straße so zu nennen, sondern er hat gleich auch eine Alternative vorgeschlagen. Und da hat er Haftbefehl vorgeschlagen. Sprich, also die Bismarckstraße soll in eine Haftbefehlstraße umbenannt werden. Und das ist genau das Thema, über das wir jetzt reden.
Ja, wir haben auch ein paar, einen kleinen Audioausschnitt von ihm. Unser Kollege Matthias Scherer hat mit diesem besagten Initiator der Petition gesprochen. Felix Sauer heißt er. Und hat ihn gefragt, warum genau Haftbefehl, also was so, warum dieser Vorschlag mit Haftbefehl, gäbe ja vielleicht auch Leute, die jetzt, sage ich mal, näher auf der Liste sind. Wir kommen gleich vielleicht noch auf die Hürden zu sprechen, die sowas eh hat, aber er hat darauf Folgendes geantwortet.
Ich finde es interessant, dass diese Frage so oft gestellt wird, warum denn Haftbefehl, weil die wird mir ganz oft von den gleichen Leuten gestellt, nämlich gutbürgerlichen Leuten weißer Hautfarbe, die eigentlich nicht so viele Schwierigkeiten hatten, hier in der Gesellschaft vielleicht ihren Platz zu finden oder einen Job zu finden oder auch Sicherheit hatten. Auf Instagram kriege ich ziemlich viele Nachrichten von jüngeren Leuten, auch Migrantenleuten, die vielleicht Haftbefehl gar nicht unbedingt hören, aber den als so Vorbild nehmen oder als, oh Mann, jemand aus unserer Community, der hat es irgendwie auch geschafft. Es können hier auch Migrantinnen und Kurden, können auch hierzu, sag ich mal, Anerkennung oder Reichtum gelangen und sind nicht nur alles arme Leute und der Gemüsemann und der Dönerhändler und die Putzkraft, sondern es ist auch jemand, der Anerkennung bekommt. Und deswegen ist Haftbefehl so wichtig.
Ja, findest du es erstmal legitim, jetzt mal abgesehen davon, ob man das kann oder nicht, wie realistisch das ist, findest du Haftbefehl, wäre hier so eine, er hat hier gerade auch von Signalwirkung gesprochen, ist das für dich eine Signalwirkung, wo du dir denkst, ja, das ist eigentlich legitim, solche Straßen umzubenennen und daraus irgendwie vielleicht modernere, zeitgenössischere Vorbilder zu machen?
Also ich glaube, ich habe mir auch noch ein Interview mit dem jungen Mann durchgelesen und in diesem Interview sagt er im Grunde auch, dass er Haftbefehl unter anderem auch deshalb ausgewählt hat, weil ihm natürlich klar war, dass das Aufsehen erregt, ja, also dass darüber gesprochen wird, weil genau die Frage, die du mir jetzt stellst und die Frage, die auch ihm gestellt wurde, er hat das ja eben gerade beschrieben, die dann kommt, und aus diesem Reiz heraus eben hat er genau Haftbefehl ausgesucht. Und Haftbefehl ist für viele Migranten auf jeden Fall ein wichtiges Vorbild, auch wenn das für die weiße, mehrheitliche, gutbürgerliche, bildungsbürgerliche Schicht vielleicht nicht ganz verständlich ist oder vielleicht auch sogar, auch das wäre ja jetzt nichts Neues, dass man Haftbefehl sozusagen seine kriminelle Vergangenheit vorwirft, aber ich finde Haftbefehl als Person in dem Sinne vorbildlich, dass er ist sich darüber bewusst, was er falsch gemacht hat. Er hat es geändert. Er hat sich gebessert. Ja, er rappt darüber als Thema, aber er betreibt ja ein legales Geschäft. Er hat einen legalen Beruf. Er zahlt Steuern. Er bezahlt Angestellte und so weiter und so fort. Also er hat seinen Weg gemacht. Aus den widrigen Umständen hat er im Grunde das Beste und Positivste gemacht, was ihm möglich war. Und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, was eben, wie gesagt, in gutbürgerlichen Schichten gerne mal nicht verstanden wird, weil man da einfach nur, ja, aber der rappt doch böse Sachen. Ja, aber das hat Gründe. Und solange du dich mit denen nicht weiter auseinandersetzen magst, verstehst du das einfach leider nicht und hängst da in so einer Schleife, die aber nicht gerechtfertigt ist. Und was Bismarck betrifft, ist zum Beispiel so ein Punkt, das ist ja dann die andere Seite. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen Plan. Also den Namen hat man ja, ne, der ist schon mal hier und da vorbeigeflogen. Aber ich glaube, und ich behaupte das jetzt einfach mal, dass es mehrheitlich den Leuten so geht, dass die weder im Positiven, weil wenn ich was über den gehört habe, dann, dass er zum Beispiel die deutsche Sozialversicherung mitgestartet hätte und das sozusagen, das als wäre das der Vater der Rente. Aber ob das stimmt oder so, kein Plan. Und in den letzten Wochen höre ich halt ziemlich viel über Bismarck, dass er sozusagen Teil des deutschen Kolonialsystems, wenn nicht sogar das gestartet hat, ist. Und auch hier muss ich sagen, ich weiß es noch nicht, weil weder in der Schule noch dokutechnisch oder so bin ich da im Augenblick informiert.
Na, man sagt bei Bismarck, dass er selbst jetzt nicht der größte Fan davon war, aber er wird trotzdem geschichtlich als der Begründer dieses Kolonialreichs gewertet inzwischen. Und das ist, finde ich, schon ausschlaggebend genug, dass man auf jeden Fall Kritik anbringen kann. Vor allem, ich meine, uns betrifft es jetzt nicht, aber Menschen, die irgendwie Migrationshintergrund haben, kann ich verstehen, dass man da nochmal deutlich emotionaler an dieses Thema rangeht.
Voll. Ich will nur darauf hinaus, dass ich glaube, dass ein großer Teil nichts darüber weiß, weswegen die generelle Gegenwehr, die ich da draußen jetzt irgendwie sehe, die ich wahrnehme, dass Leute sich auf die Hinterbeine stellen. Und es ist ja grundsätzlich bei diesen Thematiken so, dass sich da auf die Hinterbeine gestellt wird und dass Persönlichkeiten oder Symbole oder auch Systeme und Zusammenhänge verteidigt werden, auf Biegen und Brechen, obwohl ich davon ausgehe, dass die Personen da auch gar nicht so tief den Einblick haben. Mhm. Ich will es mal anders sagen. Leute, die brüllen, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, haben keine Gedichtsbände in ihrem Schrank stehen. So, ja. Das einfach mal als pauschalen, ja, natürlich gibt es da auch welche drunter, aber der Großteil, die sowas rausposaunen, gerne, um eben bestimmte rechte Tendenzen zu verteidigen, da werden so Stellvertreterkriege geführt, um eben solche Symboliken und da habe ich grundsätzlich ein Problem mit. Da habe ich grundsätzlich eine Schwierigkeit mit und deswegen ich sehe das tatsächlich, was der junge Mann da gemacht hat, als eine Form von politischer Protestaktion, also im Sinne auch von Protestkunst, weil es ist ja sowieso nicht, es wird nicht passieren, jemand
genau,
muss erst tot sein.
Genau, da kommen wir gleich zu dieser größten Hürde an dieser ganzen Sache, weswegen das auch einfach nicht realisierbar ist. Und das ist ja eigentlich auch gut, weil du gerade gesagt hast, wir sind eben nicht nur das Land der Dichter und Denker und man hat sich eigentlich nach 1945 zumindest alle westlichen Demokratien darauf geeinigt, dass Straßen grundsätzlich nicht nach lebenden Personen benannt werden. Der Hauptgrund hierfür ist übrigens einfach, weil das in vielen Fällen, in vielen Ländern so das Merkmal von Personenkult war und das vor allem natürlich in der Diktatur oder es kann in Richtung Diktatur gewertet werden und deswegen glaube ich, ist es hier auch legitim zu sagen, okay, mal abgesehen davon, dass ich es auch schwierig finde, kann ja sein, dass Haftbefehl, warum auch immer, ich meine, wir haben die letzten, ich glaube jetzt nicht, dass das Haftbefehl passiert, aber wir haben die letzten Jahre von einigen Leuten plötzlich komische Aussagen gehört, wenn dann eine Straße nach ihm benannt ist, man kann ja noch, also Goethe hat ja mal gesagt, das Leben ist zu kurz, um die dummen Fehler doppelt zu begehen. Aber ich will es trotzdem erstmal so in den Raum stellen und als Möglichkeit ansehen, dass wenn man das nach einer lebenden Person benennt, dass die Person einfach noch so gravierende Fehler machen kann, dass man sich dann denkt, ah shit, das müssen wir wieder umbenennen. Ungeachtet dessen, dass ich auch glaube, dass dieses Argument des Personenkults in dem Fall gar nicht aufgebracht werden muss, weil der Typ ja ganz offensichtlich, Felix Sauer sagte ja ganz offensichtlich, dass es ihm eher darum geht, dass man drüber redet, was er ja auch geschafft hat. Und das ist, finde ich, gerade viel wichtiger, dass man sich halt fragt. Und ich verstehe das, dieses Argument in dieser ganzen Diskussion, dass man sagt, ja, aber es ist halt Teil unserer Geschichte. Wollen wir jetzt unsere Geschichte negieren? Nein, wollen wir nicht. Aber können wir einfach drüber reden, weil wir irgendwie in einem demokratischen Land leben, wo man drüber redet und Vergangenheit aufarbeitet. Und das ist ja eh sowas. Das wird in unserem Land auf spezielle zeitliche Abschnitte so enorm gemacht und auf andere gar nicht. Und ich finde es cool, dass man jetzt mal was über Bismarck lernt und sich, und wenn man sich nur überlegt, hat er das, was gibt es für aktuelle Argumente, dass diese Straße weiter so heißen soll? Es stärkt deine Argumentation und das finde ich nie schlecht, dass man sich darüber nochmal grundsätzlich Gedanken macht. Trotzdem, und das merkt man, finde ich, bei dieser Diskussion sehr, befinden sich die Menschen in einem Trauma, und zwar in einem geschichtlichen Trauma, das nicht richtig aufgearbeitet ist, wo man das Gefühl hat, da gibt's die eine Seite, die so ganz unverständlich sagt, ja, aber unser Bismarck, und die andere Seite, die sagt, wie könnt ihr nur? Und diese fehlende Information und diese fehlende Diskussion und der fehlende Diskurs bei diesem Thema bringt uns eigentlich auch schon relativ gut zum nächsten Thema, und zwar zu dem Video, das jetzt neu rauskam. Der Track ist ja schon ein bisschen älter, und zwar von Samy Deluxe, Privilegiert. Ein Video, das jetzt gar nicht so, also für mich persönlich jetzt nicht so ausschlaggebend war, warum wir diese Woche drüber reden, aber dieser Track passt einfach besser denn je in die aktuellen Zeiten, gerade auch, weil Samy von Traumas auf beiden Seiten spricht in diesem, oder rappt in diesem Track, und ich fand's wichtig, darüber nochmal diese Woche zu sprechen, weil ich diesen Twist ganz interessant fand, dass man hier offensichtlich eine Person hat, einen Rapper, der erfolgreich ist, der viel Geld hat, der in den meisten Augen wahrscheinlich privilegiert rüberkommt, der aber natürlich trotzdem Ausgrenzung, Anfeindung, Rassismus, Probleme in dem Land erlebt hat. Und genau dieses Thema, dieses Verknüpfen von, ich nehme die Probleme und mach daraus was und komme damit weiter, aber nur weil ich jetzt vielleicht privilegiert bin, heißt es nicht, dass mir Sachen passiert sind, die so weit entfernt von jedem Privileg in diesem Land sind. Also ganz kurz, falls ihr den Track noch nicht gehört habt, es geht ja so ein bisschen darum, dass Samy eben von seinem Aufstieg, von diesem, wie bin ich diese privilegierte Person geworden, und das ist eben nicht, ich habe hart gearbeitet und bla bla bla, sondern er nimmt da diese ganzen Beispiele von Rassismus und Ausgrenzung, die er so im Alltag erlebt hat. Also er erzählt ganz viele kleine Geschichten, wo Leute ihn praktisch unten gehalten haben, und wandelt das für sich um, also eine positive Geschichte. Man merkt, dass da ganz viel Verständnis da ist, und er sagt dann aber trotzdem auch so harte Sätze wie eben, ich mache den Vorteil aus jedem Vorurteil, und erzählt dann von diesen Hürden, die er eigentlich die ganze Zeit erlebt hat. Und das fand ich so interessant an diesem Track, dass er es halt schafft zu sagen, ja, stimmt Leute, ich bin jetzt privilegiert, aber mir ist das und das und das und das passiert.
Also der Track ist ja ziemlich ambivalent, weil ich glaube, dass viele Leute diesen Track auch missverstehen können, weil es geht um privilegiert sein und Privilegien, und er ist ja nicht privilegiert. Er ist ja nicht privilegiert aufgewachsen, sondern er ist ja immer wieder rassistischen, alltagsrassistischen eben Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Und dann gibt es aber Leute, die ihm sagen, du bist doch privilegiert, du bist doch ein Star, du bist doch ein Musiker. Und er nimmt es auf und sagt in dem Track, so verstehe ich zumindest den Track, er sagt dann, ich bin privilegiert, um dann in der nächsten Zeile zu sagen, was das theoretisch für ihn bedeutet hat, dass er eben nicht privilegiert war, weil Leute zum Beispiel Sachen gesagt haben, wie dass irgendwie seine Eltern auf dem Baum leben und sowas. Das heißt, er spielt die ganze Zeit. Es ist aber so formuliert, dass ich glaube, dass es durchaus Leute missverstehen können. Und was ich da für mich final rausziehe, ist eigentlich folgender Punkt, nämlich, wenn man über so etwas wie Privilegien spricht oder diskutiert und wenn man zuhört, weil man hoffentlich ein echtes Interesse an der Thematik hat und das wissen will, dann ist mir das leider auch schon öfter aufgefallen, dass als Replik zurückgegeben wurde, ja, das mag ja sein, dass es hier Rassismus und so weiter und so fort gibt, aber guck mal, Samy, du bist ja privilegiert. Und das ist halt so dieses ja, aber irgendwie ist es doch nicht so schlimm. Und dieses, das ist so der Beginn so ein bisschen von Verharmlosen. Mhm. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig und nervig, weil ich den Gedankengang dahinter unsinnig finde, weil ja das folgendermaßen ist, selbst wenn Samy Deluxe Privilegien hat, als Musikstar, als was weiß ich, ja, selbst wenn er das hat, hören die ja genau da auf, wo jemand, der vor ihm steht und rassistisch ist, zu ihm rassistisch ist. Genau da hört das auf und da sind seine Privilegien, die er dann vielleicht vermeintlich hat, die nutzen ihm ja an der Stelle genau nichts. Es ist ja nicht so, dass da jemand steht und sagt, ey, ich bin eigentlich Rassist, aber weil du ein Rapstar bist, mach ich eine Ausnahme. Mhm. Das passiert ja nicht.
Ah, okay, interessant, weil das habe ich wirklich anders, dann gehöre ich eher zu den Menschen, die das so verstanden haben, dass er eben sagt, ja, jetzt bin ich privilegiert, aber ich war es mal nicht und da so ein bisschen aufklärerische Arbeit leistet, aber ich verstehe total gerade dein Argument, dass natürlich auch jetzt das Privileg in dem Moment aufhört, indem er halt einfach herabgesetzt wird von anderen Menschen.
Krass, genau, das also
braucht
das
gerade
ist
eine
ja
ganz andere Brücke in die Gegenwart natürlich auch.
Und das ist halt genau so, das sind diese Gedankengänge, wenn ich Zeuge von solchen Diskussionen werde, wo, wie soll ich das sagen? Man nennt das im Englischen White Fragility, glaube ich, wird das ausgesprochen. Also dieses, ja, aber ich will ja nicht, ich verstehe es, aber sorry, da muss man mal durch, um nachzuvollziehen, also um einfach, das ist wie so ein Resetten.
Ja.
Dieser Computer muss einmal geresettet werden, damit man das neu booten kann und dann hoffentlich die Zusammenhänge positiver sind.
Was ich trotzdem an dem Track vielleicht abschließend ganz interessant fand, war, dass er eben genau dieses auf beiden Seiten so viele Traumas zu bewältigen, dass Samy das für mich schafft und er betont da auch wieder, es braucht einen Diskurs und es braucht drüber reden und Aufklärung, dass er es auf eine friedliche Weise schafft, den Leuten klarzumachen, nee, stopp mal, das ist jetzt gerade noch ein Problem und ich habe das und das erlebt und so können wir damit umgehen, das sind die Lösungen. Das ist, gefällt mir sehr, dass er immer versucht, dass er so lösungsorientiert bei diesem Thema ist. Also es empfiehlt sich wirklich sehr, sich diesen Track nochmal reinzuziehen.
Ein anderes Thema, das sich auch mit unangenehmen Seiten natürlich beschäftigt, ist etwas, was Data Love passiert ist. Wir haben hier schon häufiger über den sehr jungen Mann und sehr jungen Rapper, 16 Jahre alt ist er, gesprochen. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Es ist wohl so, dass im Internet Videos aufgetaucht sind, auf denen man eine, ich formuliere das jetzt mal etwas förmlicher, unangenehme Situation für Data Love erkennen kann. Soweit es sich nachvollziehbar erkennen lässt, scheinen ihm da die AirPods geklaut zu werden und er wird auch ein bisschen da verprügelt. Es klingt jetzt netter, als das Video ist, wenn man das sieht.
Okay,
ja,
wow.
Ja. Ich bin da nur vorsichtig, weil kompliziert Videos, weil wo findest du die? Egal, auf jeden Fall ist ihm da was passiert. Und jetzt, ich hätte jetzt erwartet, dass es Häme gibt, dass Leute sagen, dass sie ihn auslachen, dass das Video rumgezeigt wird, irgendwie so mäßig, wie ich das halt schon öfter erlebt habe in der deutschen Hip-Hop-Szene. Aber es ist genau das Gegenteil passiert, was mich positiv erstaunt und überrascht. Unter Leuten, die sich dazu geäußert haben, sind zum Beispiel Jigsaw, Nash von der KMN-Gang, der davon spricht, dass es sich hier um Mobber handelt, die auf jeden Fall neidisch sind. Und es gab auch weitere Statements, zwei will ich mal herausgreifen. Eins ist PA Sports, der sagt, dass die Gegner, die also Data Love therapiert haben, sie können die Zeichen der Zeit deuten. Du bist 15 oder 16 Jahre alt, deswegen braucht keiner von denen ein Wissenschaftler sein, um zu checken, wo du, also Data Love, mit 2021 sein wirst. Und ja, wie heißt der Spruch so schön? Erst lachen sie dich aus, dann beneiden sie dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Das ist also so eher positive Aussichten weitergebend. Und dann gibt's Farid Bang. Und ich sag mal so, Farid Bang ist wirklich über die letzten Jahre dafür berühmt, diverse Leute, also man kann das vielleicht schon Mobben nennen.
Ja.
Ja, könnte man so nennen. Also er hat auf jeden Fall über die Jahre sich Leute rausgesucht und hat ordentlich auf denen rumgehackt. Und er hat gesagt, er wendet sich direkt an diese Leute, die in dem Video zu sehen sind, und sagt halt, ihr werdet an eurem Neid sterben. Er, also Data Love, er wird auf Tour gehen. Er wird beliebt bei Frauen sein und ihr werdet an diesem Neid sterben. Ihr habt am Ende nur ein Video, wo ihr sagt, schau mal, das habe ich gemacht, aber er hat Geld und alles andere erreicht. Und das sozusagen gerade diese Batterie von alpha-artigen Männchen-Rappern da, dass die sich da so aufbauen, hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Wenn du das so hörst, was löst es in dir aus?
Also mich hat es sehr erinnert an diesen, ich glaube 1Live hatte ja mal so einen Anti-Mobbing-Tag, wo auch im Rahmen dieses Tags ist dieser Track Messer von Prinz P, Bosse und Capital Bra entstanden, wo Capi ja auch so ein bisschen drüber rappt, dass er damals gemobbt wurde in der Schule, weil er nicht richtig Deutsch sprechen konnte und dass er immer der Erste war, der verdächtigt wurde, wenn was gestohlen wurde und er dann einfach zugeschlagen hat und so. Und dieses sich auseinandersetzen mit dem Thema ist ja eigentlich interessant, weil ich glaube nämlich, dass Mobbing, Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, viel mehr passiert noch. Das passiert überall, das ist überall ein Problem. Aber sobald man es zu was bringt, kann jeder davon ein Liedchen singen, wie das ist, wenn plötzlich andere das einem neiden, wenn die versuchen, was kaputt zu machen oder dich einfach mobben. Gründe finden, warum du so bist, wie du bist. Und ich fand das äußerst empathisch von Nash, von Jigsaw und von Farid Bang. Ich glaube aber, dass zu diesem Empathie-Moment tatsächlich noch einfach 2020 dazukommt und die Leute inzwischen woker sind, was dieses Thema angeht, weil es eben mehr besprochen wurde, und deswegen Shoutout auch an Radiosender, Fernsehsender, alle, die über Mobbing und dieses Thema berichten, weil ich glaube, dass man inzwischen merkt, dass das ein größeres Problem ist und dass es auch tiefere Wunden aufreißen kann, als man vielleicht am Anfang, als Mobbing so aufkam vor 10 Jahren oder wann das so, also so richtig so jemanden mit einem Handyfilm, ihn öffentlich im Internet bloßstellen, das ist ja mehr als nur zwei Leute in der Klasse triezen dich, damit fängt es an, aber wenn es dann verbreitet wird und weitergeht, dann nimmt es einfach viel größere Ausmaße an. Und ich finde es richtig nice, dass jemand wie Farid Bang sich so empathisch hinstellt. Ich verstehe auch den Punkt total, den er macht, und ich finde, es ist ein stärkender Punkt und nicht ein, ey, seid mal nett zu dem und so, sondern das ist ein auf Angriff gehen, auf Gegenangriff gehen, und zwar mit logischen Argumenten, und das hat mir super gut reingespielt.
Ich glaube, es kommen noch ein paar Facetten hinzu, die damit zu tun haben, dass er einfach 16 ist und dass er, ich sag mal so, jetzt nicht die allerkräftigste Statur hat. Und ich glaube, also weil wir erleben diese Rapper oder haben die ja sehr oft erlebt als sehr hart in Konflikten, und da geht, also wie sie sozusagen auf Gegner reagieren.
Ja.
Und Data Love ist halt, das ist für sie wie so ein, als würde jemand einen Hundewelpen angreifen. Das ist halt kein ausgewachsener Kampfhund, wo das jetzt irgendwie mutig wäre oder so. Oder wo man sagen könnte, okay, da ist Augenhöhe oder Eigenverantwortung. Oder die wissen schon gegenseitig, was sie tun, weil sie könnten ja auch deeskalieren, versuchen zu deeskalieren. Sondern hier sind welche gekommen, die in der Mehrheit waren. So, gemein wie 10 und sind auf den kleinen Einzelnen draufgegangen. Und ich glaube, diese Ebene der mehrfachen Ungerechtigkeiten und dass es eben nicht auf Gegner und Augenhöhe passiert, ich glaube, dass das ein Trigger ist, weil am Ende des Tages würden alle genannten Rapper trotzdem, wenn es zu einem Konflikt kommt, würden sie, also wenn sie einen selber einen hätten, würden sie nicht in diese, ja, also dieses Verständnis, was sie jetzt aufbringen, würden sie dem Gegner nicht entgegenbringen. Außer, es wäre vielleicht ein bisschen lustig, wenn sie sagen würden, guck mal, mit dir bettel ich mich nicht, weil du so nicht auf meiner Augenhöhe bist, dass ich dich einfach ignoriere. So, wenn das Bestandteil wäre. Aber ich glaube, dass es sich um einen sehr jungen Mann handelt, der, Farid Bang hat auch geschrieben, ey Digga, wenn die nochmal kommen, so, gehen wir vorher trainieren, dann hast du ein paar Muskeln, dann kannst du die schlagen.
Oh Mann.
So immer, Also ich glaube deswegen, dass tatsächlich diese Ebene da auch noch mit reinspielt. Vielleicht sogar auch so ein bisschen was Väterliches so oder großer Bruder und vatermäßig.
Ja, und vielleicht auch schon dieser Auftritt von, also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch die Texte von Data Love, das was er so macht, das ist ja alles sehr künstlerisch und sehr zart und sehr jugendlich noch und jetzt hat er zum ersten Mal Liebeskummer gehabt. Wenn Data Love jetzt jede Woche jemand anderen dissen und beefen würde und sagen würde, lass treffen eins gegen eins, ich glaube, dann würden auch alle sagen, ja okay, du hast es halt nicht anders gewollt, so du provozierst hier einfach alle grundlos, aber Data Love ist natürlich auch ein süßi Boy.
Kommen wir zu jemanden aus deiner Ursprungsregion, Bowser. wir haben schon über Shindy gesprochen, Bittigheim, Biesingen oder andersrum und Bowser ja auch. Und er hat einen neuen Track veröffentlicht, der heißt Selfmade Babylon. Und den Song hat mir jemand zugeschickt und hat mich dann gefragt, wie ich das mit dem Text so finde. Und dann habe ich mir das so durchgelesen und dann habe ich so gedacht, oh ja, das finde ich ganz interessant, weil es in eine ähnliche Schlagrichtung geht wie Gotham City von Farid Bang. Ich glaube, wir haben letzte oder vorletzte Woche darüber gesprochen. Und es ist ja so, dass er sein letztes Album angekündigt hat, das dann auch sein Karriereende bezeichnet. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man bedenkt, worüber wir jetzt sprechen werden. Und der Text, der mich da so ein bisschen abgeholt hat. Ich lese mal vier Zeilen erstmal vor. Ich hol mir Belvedere im Club, als wär's eine Flasche Vittel. Bestell noch acht für später, wird eine lange Nacht im Hotel. Und dann endet dieser Verse mit, keine Ahnung, was ich soll mit diesem Hollywood-Scheiß. Ich wär lieber wieder in Bittigheim auf Pommes rot-weiß. Warum? Was löst das in dir aus?
Ich glaube, also entweder das ist die Zeit, also die Zeit im Sinne von jetzt gerade dieser ganze Wahnsinn, den wir miterleben, weil er ja auch so eine Zeile hat wie, vielleicht sind wir dem Ende, vielleicht sind wir nicht mehr so weit entfernt vom Ende der Welt. Also entweder ist es wirklich dieser Ausnahmezustand oder das Alter, weil ich habe das gerade auch krass, dass ich mich jetzt so im Erwachsenenleben so eingefunden habe, also so, ich kann meine Rechnungen bezahlen, ich habe irgendwie so Erwachsenen-Shit, einfach so Strom ummelden und so ein Scheiß. Das kann man jetzt, das ist nicht mehr so das erste Mal, dass man das macht, aber ich komme ganz schwer mit diesem Erwachsenen-Zustand klar. Also ich denke auch immer wieder an, boah, noch einmal so, man hat da so Bilder im Kopf und bei ihm ist es so in Bietigheim-Bissingen auf Pommes rot-weiß, bei mir ist es irgendwie mit dem Mountainbike durch Pfützen fahren und so nicht checken, was für eine Uhrzeit ist und nicht checken, wie lang Sommerferien oder wie kurz Sommerferien eigentlich oder lang sie eigentlich sind. Dieser Rückfall in so, ich wäre gern wieder so, ich hätte gern wieder diese jugendliche Unbeschwertheit, die höre ich hier raus, entweder weil ich das jetzt gerade natürlich auf mich beziehe, auf meine Lebenslage oder weil halt Bowser, du hast es gerade schon erwähnt, an diesem Punkt ist, wo er jetzt gerade ist, dass er so ein bisschen reflektiert, wo bin ich hingekommen? Du hast gerade schon Farid angesprochen, was bringt mir das eigentlich alles hier? Und wo wäre ich eigentlich gern? Und dass man sich dann so zurückbesinnt, wann war es eigentlich zum letzten Mal unbeschwert? Ja, in Bietigheim-Bissingen, Pommes rot-weiß fühle ich sehr. Hast du das also auch?
Ja, ich kann das natürlich nachvollziehen, dass das auch damit drin ist. Ich glaube, bei Bowser ist aber nochmal eine andere Wendung mit drin. Und zwar, der Refrain geht ja, herzlich willkommen, du bist endlich angekommen, wo du niemals enden wolltest. Sag, was hast du jetzt davon? Selfmade Babylon. Und ich führe das für mich so ein bisschen an den Punkt zurück, dass ganz viele Rapper rappen ja davon, dass sie reich sind oder sein wollen. Also inzwischen die meisten rappen ja, dass sie es sind. Früher gab es eine Zeit lang, wo die Leute mehr gerappt haben, dass sie es gerne wären. Also das war so noch der ehrliche Rap. Ja. Dann gab es die Fake it till you make it. Und heute gibt es die sagen, dass sie reich sind. Und das ist wieder der ehrliche Rap, weil sie wirklich reich sind. Mhm. Aber es gibt ja eben auch diese Phase davor. Und ich glaube, ich meine hier zu entdecken, dass es diesen Punkt gibt, dass man sich, wenn man nichts hat, das ganz toll vorstellt, wenn man dann endlich, deswegen ist es ja dieses Paper-Chasen, dieses ich will Geld verdienen und sehr viel und ich will reich sein und dann habe ich das beschreibt er in Zeilen, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, aber er will, er hat dann ganz viele Frauen und er kann Party machen. Und das ist so dieses vermeintliche, ich glaube, dass das vielen Leuten im Kopf zum einen Freiheit vorgaukelt, dann bin ich wirklich frei, weil ich dann alles machen kann, was ich will. Und als zweites gaukelt es ihnen, glaube ich, vor, dass sie dann endlich anerkannt sind und dass sie sich dann endlich wohlfühlen. So, also haben sie, für mich haben sie so ein Loch und da stopfen sie diese Sachen so rein und dann denken sie, gut, dann ist ja das Loch zu, da kann jetzt nichts mehr raus und reinlaufen, alles top. Und dieser Text hier, und das gibt's ja, den gibt's ja relativ oft in den letzten Jahren. Und dann habe ich immer gelesen bei Drake zum Beispiel, dass der so rumjammern würde. Und dann haben die Leute gesagt, ey, der hat so viel Erfolg und so, der jammert voll rum und so, was soll denn die Scheiße? Und ich glaube, dass das auch hier so ein, für viele Leute so ein Rumjammertext ist. Für mich ist es ein Text, der zeigt, dass hier jemand eine Selbsterkenntnis hat, nämlich jetzt, wo er da angekommen ist, und der ist das alles gar nicht so, wie er sich das mal vorgestellt hat.
Ja.
Und deswegen, also die wesentlichen Sachen, wie zum Beispiel Pommes rot-weiß in Bittingheim-Bissingen zu essen, ist, das ist der echte Lochstopfer. Mhm. also so interpretiere ich den Text.
Würde ja auch sehr zu dem Sound passen, der mich an den alten Bowser erinnert hat. Ich finde, das ist wieder viel melodischer und viel so a cappella-mäßiger, so in diese Vermisst-Richtung. Und ich finde es auch zusammen mit Bowser, also ich freue mich sehr auf dieses Album. Ich bin fast ein bisschen traurig, weil ich Bowser am Anfang echt interessant fand und dann plötzlich diese ganzen, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses eine Lied heißt. Ich habe immer diese Zeit im Kopf, wenn ich mir denke, ah, da war ich dann irgendwie komplett raus, dieses afrikanische Safari-Lied da. Ja, du hast es vielleicht auch noch im Kopf.
Ich bin kein Bowser-Experte, mich darfst du das nicht fragen.
Okay, also es war auf jeden Fall so ein Lied, wo dann plötzlich sehr viele Klänge drin waren, wo ich mir dachte, ach schade, der ist doch so ein großer Musiker eigentlich, der kann so gut singen und der kann so gut Instrumente spielen. Wieso geht er so sehr weg davon und es hat sich alles plötzlich so sehr maschinell angehört. Ich bin gespannt auf das Album. Der Sound lässt auf jeden Fall, finde ich, auch eher darauf schließen, so dieses wieder back to the roots, sich mal besinnen, was man wirklich will, wer man wirklich sein will und was es bringt, wo man gerade steht. Und das finde ich eine gesunde Selbstreflexion, die ja irgendwie traurigerweise jeder Künstler gerade, nicht gerade, sondern wahrscheinlich schon since ever mitmacht. Wenn man einmal oben ist, dann sehnt man sich wieder nach woanders sein. Aber ja, spannend, wie sich dieses letzte Album anhört, wenn er jetzt in so eine Richtung geht, würde ja eher drauf schließen, dass es nicht wie bei Farid Bang von uns angenommen so ein Track ist, wo man mal Real Talk führt, sondern vielleicht sogar ein ganzer Albumsound sein könnte.
Also seien wir gespannt, ob er ein ganzes Album über eine Pommesbude in Bittingheim-Bissingen macht. Also ich fände das irgendwie ganz funny. Es gab schon mal so ein Konzeptalbum von Imbiss Bronco. Also egal, weiter.
Imbiss Bronco?
Imbiss Bronco. Schicke ich dir
geiler
mal zu.
Name.
Ja, schicke ich dir zu. Ich glaube, du wirst es, ich weiß nicht, ob du es dann noch geil findest, aber der Name ist gut.
Naja, speaking of back to the roots, können wir eigentlich gleich schon zum Thema dieser Woche, was Unique angeht, gehen. Wir haben schon mal vor geraumer Zeit über ein Album gesprochen, das hätte kommen sollen. Es kam dann nicht, wir haben hier schon mal angedeutet. Es ist, wie gesagt, alles relativ starke Vermutung, weil man jetzt nur die Seite von Unique kennt. Und Unique hat sich jetzt diese Woche wieder neu geäußert. Es kam, wie vielleicht Unique-Fans von euch da draußen traurigerweise feststellen mussten, damals kein Album. Und jetzt kam so, das erste Video war so ein Insta-Real-Talk, könnte man es nennen. Sie hat ein Video rausgehauen, wo sie eben erzählt und andeutet. Man muss dazu sagen, bei dem Thema, dass wir jetzt nur über das sprechen können, was sie halt in ihrem Real-Talk da erzählt und andeutet. Es gibt keine verifizierten Infos zu dem Thema, zumindest habe ich keine bekommen. Ich habe auch nichts gehört, irgendwie labelseitig oder managementseitig, aber wir können ja einfach mal so ein bisschen drauf eingehen, was sie da erzählt. Und sie redet dann eben weiter von diesem Fakt, dass sie auf 45 fertigen Songs sitzt.
Es ist so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil man nicht eben alle Informationen hat. Und ich glaube, das ist aber auch schon Grundlage des Videos. Also sie redet offensichtlich mit einer Person, mit der sie Probleme hat. Und wir schauen ihr theoretisch dabei zu, ohne jetzt eben 100% im Detail zu wissen, was da der Hintergrund ist, dass sie diesen Weg über die Öffentlichkeit sucht, ist für mich auf jeden Fall ein ganz eindeutiger Hinweis, dass sie will öffentlichen Druck machen.
Ja.
Sie will Bewegung in die Diskussion, die sie bisher nicht öffentlich geführt hat. Und sie bringt halt zum Ausdruck, dass um sie herum Leute sind oder, also wir wissen da nicht, ob eine oder mehrere Personen, die sie blockieren. Und nach ihren Aussagen wird sie eben seit über einem Jahr daran gehindert, auch Geld zu verdienen, dass sie sagt, dass sie keine Auftritte spielen kann, also auch schon vor Corona, dass sie keine Features machen kann und so weiter und so fort. Und sie sagt da, also sie ist sehr wütend, so, das ist auch feststellbar. Sie ist sauer, was ja auch verständlich ist, wenn du, also wenn du Künstler bist und deiner Profession, dann deiner Berufung nachgehen möchtest, aber nicht darfst, dann ist ja, also das ist ja wie Tod, theoretisch. Und sie droht dann halt auch, dass sie, wenn jetzt bis heute Abend, wir zeichnen das hier am Dienstag auf, wenn da final nicht Bewegung reinkommt, dann wird sie morgen am Mittwoch eine GoFundMe-Page gründen, auf der sie Geld einsammelt und dann will sie so tell all, sie will dann so alles erzählen und weil sie davon ausgeht, dass sie dann verklagt wird, braucht sie Geld.
Genau, also deswegen kann man eigentlich schon so ein leichtes, ich dachte ja ganz lang, dass es hier um ihren Partner geht, den sie ja sehr öffentlich gezeigt hat, der ist jetzt aber, sie hat nach diesem Real Talk-Video dann noch so ein Freestyle-Unique-Video rausgehauen, wo es auch inhaltlich sehr um diesen Konflikt geht und dass sie ihr eigener Boss ist und so und da ist ihr Freund auch wieder mit drin, also es sind keine, am Anfang, wir haben ja vor einiger Zeit auch schon spekuliert, sind das vielleicht so private Zerwürfnisse und Vertrauen und Pipapo, aber es sieht jetzt alles sehr nach einem beruflichen Kontext aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil wir haben hier schon öfter über das ganze Cobra-Militär gesprochen, so ihr Squad und ich glaube, dass da jetzt tatsächlich zum ersten Mal was passieren könnte. Man merkt auch, sie kann nicht mehr warten, also da ist vielleicht dann auch dieser Künstlergeist, aber was sehr interessant ist an dieser ganzen Thematik ist, dass hier so zwei Bereiche kollidieren und zwar einmal wahrscheinlich Vertragsrecht, so wie sie sich verhält und künstlerische Freiheit oder künstlerische Arbeit, die ja schon seit es Verträge gibt, einfach schwierig, auf der einen Seite sehr einfach und auf der anderen Seite sehr schwierig miteinander vereinbar ist, weil halt Künstler freie Wesen sind, aber irgendwie auch bezahlt werden müssen. Man muss irgendwelche Abmachungen treffen und wir haben das hier schon in einer anderen Form immer wieder über, es sind zwar Verträge da, aber der Künstler bringt sein Album nicht und so, aber was ist, wenn es in die andere Richtung geht, wenn der Künstler sein Album bringen will und anscheinend vielleicht das Management oder wer auch immer die andere Seite, die eben diesen Vertrag hat und sie pocht ja sehr drauf von wegen, dass ihr das Geschriebene jetzt egal ist und egal, was in dem Vertrag steht, sie sollte dann auch irgendwie, sie ist aufgefordert worden, diesen Freestyle rauszunehmen und das Statement rauszunehmen. Sie hat gesagt, sie lässt sich jetzt nichts mehr sagen. Was glaubst du, was da genau, also wie hängt es zusammen und was ist hier das Problem?
Also ich sag mal so, aus der jahrelangen Erfahrung, weil ich das jetzt auch nicht zum ersten Mal sehe, das passiert immer wieder. Es passiert eigentlich immer wieder bei Künstlern, die ihre Karriere beginnen und meist ist es der erste Vertrag, den sie unterschreiben, der dann am Ende zu so etwas führt, weil das, was wir hören, das, was sie sagt, bedeutet ja, es gibt Vertragsklauseln, die sie so binden, dass sie eben daran gehindert werden kann, zu arbeiten im Augenblick. Also sprich, Dinge zu tun. Und da kommen halt für mich interessante Punkte mit rein, weil wenn man sich diese Mechanik dann anguckt, dann hängt das ein bisschen damit zusammen, dass Künstler ihre Verträge, die sie unterzeichnen, sehr oft nicht wirklich verstehen. Also die wissen nicht, was das wirklich bedeutet, wenn da Sachen stehen oder Zusammenhänge oder Optionen oder auch bestimmte Timings so dargestellt werden, dass man denkt, ja, okay, das dauert dann nur 4 Wochen, aber in Realität kann es durch gewisse Optionen, Klauseln und so weiter, kann es plötzlich bedeuten, dass das ein Jahr ist und nicht 4 Wochen.
Ja.
Und da kommen dann so ein bisschen, weil inzwischen haben die ja gelernt und sagen, ja gut, ich gehe zum Anwalt. Das ist ja schon mal gut. Aber auch hier habe ich oft genug schon gehört, ja, aber der Anwalt hat das doch gecheckt. Und es ist alles sauber. Und auch hier kommt weil dann frage ich nach so, ja, okay, Hast du mit dem Anwalt mal darüber geredet? Hat er dir erklärt, was diese Klauseln bedeuten? Nö. Ich habe nur gefragt, ist das sauber? Der hat gesagt, ja, dann habe ich bezahlt, alles cool, tschüss. So. Und das ist genau der Knackpunkt, weil etwas, was rechtlich sauber ist oder was, das ist der Industriestandard oder das ist so, das heißt nicht zwangsläufig, das ist dann legal, aber das heißt eben nicht zwangsläufig, dass es im Interesse des Künstlers ist. Und deswegen wäre es von Vorteil, wenn man sich mit dem Anwalt darüber unterhält und sich die Klauseln wirklich erklären lässt und dann mal überlegt, im Alltag, im Arbeiten miteinander, weil dafür ist ja ein Vertrag da, wenn es anstrengend wird, dass man da ein Stück Papier hat, dass man da nachfragt, was würde das bedeuten? Also wenn ich das Album da abgebe, wird es dann veröffentlicht oder nicht? Und es geht um Rechte und Pflichten und diese Sachen. Es ist trocken und ich glaube, gerade viele junge Künstler haben da keinen Bock drauf. Das langweilt sie. Aber,
ja, aber
wenn es scheiße läuft,
genau,
dann kommt das dabei raus.
Also was für mich tatsächlich jetzt gerade noch so ein bisschen ein großes Fragezeichen in dieser ganzen Geschichte ist, ich habe noch nie einen Vertrag gesehen, der den Künstler, das wäre jetzt die größte Verschwörung, wenn ich sage jetzt mal, das ist jetzt alles nur, wie ich es mir vorstelle, wie das irgendwie Sinn ergeben könnte, wäre, dass man sagt, okay, wir haben eine andere Künstlerin, die wollen wir größer machen, du darfst nichts mehr rausbringen, weil das ist hier gerade Wettbewerbsstreit. Ansonsten ist man ja nicht daran interessiert, einen Vertrag zu machen, der den Künstler daran hindert, seiner Arbeit nachzugehen. Das heißt, für mich ist da auf jeden Fall noch eine Komponente dabei, wenn man das realistisch betrachtet, die auch bei Unique liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vor einem Vertrag sitzt, mit dem sie überhaupt nicht arbeiten kann. Also es werden ja wahrscheinlich eher Ausführungen sein, weil ansonsten macht das ja keinen Sinn. Also wer gibt dir einen Vertrag und sagt dann, haha, jetzt darfst du nichts mehr machen. Also man ist ja zu irgendeinem Zeitpunkt diesen Vertrag eingegangen, so gehe ich jetzt davon aus, wenn man nicht von diesem großen, von dieser großen Riesenverschwörung ausgeht, der alle Parteien zu mehr Geld bringt. Und Künstler bringen Geld, wenn sie was rausbringen. Also kannst du dir irgendwie erklären, wie das sein kann? Jetzt nur Mutmaßung natürlich, aber einfach, weil ich deine Erfahrung jetzt hier gerne hören würde zu dem Thema, warum, was könnte da auf ihrer Seite sein? Weil wenn sie fertige Songs hat und die einfach nur rausbringen muss, wir sind im Streaming-Zeitalter, also wenn sie jetzt nicht sagt, ich will aber zu jedem Song ein Musikvideo haben, dann könnte man die doch rausbringen und die Leute würden Geld dran verdienen, und zwar alle.
Also es ist ja so, dass sie am Ende dieses einen Videos auch sagt, ich will bis Montag oder Dienstag was hören und ich will dann weitermachen, ich will Musik machen, und zwar ohne dich. Also die Formulierung ist nicht eins zu eins dieselbe, aber inhaltlich geht es darauf hinaus, dass man Musik machen, dass man sich trennen will, es geht also um eine Trennung, und dass man dann weiter Musik machen will. Und am Ende des Tages geht es immer um Geld, in dem Zusammenhang um Zeit, also einen Zeitraum, und final dann um sowas wie Macht und Kontrolle. Wer kann wo, wie, was bestimmen, welchen Hebel ziehen und so weiter. Und das ist wie so eine Art, deswegen nennt man es ja Verhandeln, man guckt halt da, handelt das aus, wie viel bin ich bereit zu geben, zu nehmen, bla bla. Und da man sich hier trennen will, also final dann eben alles eben geht's ums Geld, wird es damit zusammenhängen, dass es sehr wahrscheinlich um Geldflüsse und Höhen geht. Und die eine Seite wird etwas anderes wollen als die andere. Und darüber findet man keine Einigkeit. Also es kann am Ende dann so simpel sein, dass es um diese Höhen geht, aber das ist das, was ich mit Zeit meine, wenn die Vertragslaufzeit eben, wenn das läuft, dann, und eine Seite sehr machtvoll ist, dann kann sich diese Seite zurücklehnen und sagen, ja gut, dann, das ist wie so eine, man kann es vielleicht vergleichen mit einer belagerten Stadt, ja, wir machen einfach die Stadt von außen zu und dann könnt ihr halt da drin bleiben, solange wie ihr wollt, wenn ihr nicht uns so entgegenkommt, wie wir das wollen. Das sind dann halt...
Ja gut, okay, aber dann, das ist für mich ein völlig unverständlicher Grund, weil dann, dann hast du halt einfach, gut, dann sind wir wieder bei dem Punkt am Anfang. Das würde mich jetzt, gut, wahrscheinlich ist es so, aber es überrascht mich halt krass, dass man einen Vertrag unterschreibt und denkt, dass der nicht zählt und dass man dann einfach sagen kann, also ich meine, genau deswegen unterschreibt man ja diesen Vertrag, weil man sich eben aneinander auf eine gewisse Zeit bindet. Und dann zu sagen, ja, ich will das jetzt aber nicht mehr und ich habe zwar fertige Songs, aber ich will die nicht mit dir rausbringen, das wäre ja wirklich, also juristisch, das ist ja völliger Quatsch.
Ja, Moment. juristisch im rechtlichen Sinne wird das sehr wahrscheinlich sauber sein. Ja.
Ja, nein, ich
aber es ist halt nicht im Interesse von Unique, weswegen sie natürlich so sauer ist und das eben jetzt versucht, etwas mit öffentlichem Druck zu regulieren. Und die andere Seite wird halt sagen, ja, du hast das aber so unterschrieben und wir bestehen darauf, fertig. Und das sind ja, dann halt diese beiden Standpunkte.
Aber das meine ich mit juristisch völliger Quatsch. Du kannst ja nicht heiraten und dich dann darüber aufregen, dass du geheiratet hast.
Doch, und dann reicht man Scheidung ein.
Ja, aber wenn du halt, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob sie einen Vertrag auf Lebens, wenn sie das gemacht hat, dann ciao. Aber wenn sie jetzt einen 5-Jahres-Vertrag hat, dann weiß sie doch, dass sie einen 5-Jahres-Vertrag hat. Also das ist für mich, ich meine, dass man dann vielleicht nicht das größte Herzblut reinsteckt, aber wenn sie so eine leidenschaftliche Künstlerin ist, dann wäre es doch in dem Moment okay zu sagen, Mann, es passt jetzt hier nicht mehr völlig, aber jetzt mache ich die 5 Jahre halt so Musik.
Pass auf, ich versuche es nochmal anders zu sagen. Es kann sein, dass man einen Vertrag unterschrieben hat im Glauben, dass es ganz toll ist und dann bekommt man zu einem späteren Zeitpunkt neue Informationen, die einem sagen, du, das ist eigentlich gar nicht so toll und das ist das, was ich damit meine, dass wenn man am Anfang das mit einem Anwalt, wenn man das checken lässt, aber im Detail halt, weil ich will das jetzt gar nicht so sehr auf Unique beziehen, sondern das ist das, was ich sehr oft mitgekriegt habe bei jungen Rap-Künstlern, dass sie theoretisch nicht wissen, was da im Detail drinsteht und das so richtig verstehen und wenn dann die Informationen so reinkommen und sie bemerken, whoops, das ist eigentlich gar nicht so geil, was ich da unterschrieben habe, dann kann es eben in eine Konfliktsituation laufen, weil die andere Seite sagt, ey, du hast dich nicht informiert, du hast es unterschrieben, dein Problem.
Ja.
Und wenn man dann sagt, ja, aber wenn man sich gütlich einigen will und sagt, ja, aber komm und wir sind menschlich und so und dann, ja, man versucht es, das hat sie ja auch, sie spricht ja von einer kulanten, sie ist jetzt nicht mehr kulant, sagt sie am Anfang. So, das heißt, sie ist jetzt nicht mehr, sie hat keine Lust mehr, jetzt freundlich zu versuchen, es auf einer menschlichen, für sie menschlichen Ebene zu klären, sondern jetzt packt sie den Quarzhandschuh mäßig aus, ja.
Ja, also man kann es auf jeden Fall jetzt, glaube ich, weiter verfolgen, auch die nächsten Tage. Ich meine, sie scheint ja wirklich bereit zu sein, Dinge zu machen. Vielleicht ist das auch, vielleicht ebnet sie da auch einen Weg in, hallo, ich habe das gemacht, ich bin da durchgekommen, das ist auch eine Option, eben irgendwie über, ich meine, wer weiß, wie viel Geld ihre Musik einspielt, wenn sie das jetzt so macht und vielleicht kann sie davon Vertragsstrafen zahlen, die dann so angemessen sind, dass man vielleicht auch als junger Künstler sieht, okay, das ist nicht ein absolutes Teufelsding, man kann ja immer Verträge auflösen und halt dann durch Zahlungen das irgendwie versuchen, irgendwie, ja, nichtig zu machen, nicht, aber und ungeschehen zu machen auch nicht, aber irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall spannend, das zu sehen, weil wenn sie von diesem Real Talk spricht, ich habe das so, glaube ich, von einer Künstlerin in Deutschland noch gar nicht mitbekommen, dass man so hautnah an so einem Konflikt dran war und wie wir es ja gerade hier schon aufgezeigt haben, es gibt relativ viele Facetten und es gibt halt die Künstlerfacette, es wird dann wahrscheinlich auch noch eine andere Facette vom Management oder wer auch immer hier gemeint ist geben und man kann sich das aus der ersten Reihe ansehen.
Ja, also ich sag mal so, wirklich geil ist es ja am Ende des Tages nicht. Also es ist ja so, dass du dir denkst, Alter, ich würde ja viel lieber Musik von Unique hören, als dass ich irgendwie Videos sehe, wo sie sich aufregt über etwas, was eigentlich ja nicht zwingend notwendig wäre. Und ja, das ist halb geil.
Halb geil?
Oder gar nicht. Nee, es ist halt scheiße.
Ja, es ist scheiße, es ist große Scheiße, aber es ist, finde ich, interessant, mal bei so einem Konflikt dabei zu sein, weil der halt auch zur Musikbranche gehört und es ist ja, wie gesagt, es geht hier eigentlich nicht nur um Unique, sondern es geht halt um künstlerische Arbeit und Verträge und das mal genauer zu sehen, interessiert mich jetzt schon sehr, nicht weil ich irgendwie Dreckwäsche sehen will, sondern weil ich sehen will, was macht man in so einer Situation und wie kann man da vielleicht rauskommen. Unique ist eine super starke Person, die ja auch so einen kämpferischen Willen hat, dass ich sehr gespannt bin und natürlich ihr auch wünsche, dass es sich irgendwie so auflöst für alle Seiten, dass man da irgendwie rauskommt und sich noch in die Augen sehen kann oder zumindest selbst ins Spiegel sehen kann.
Ich sag mal so, ich habe die Zeiten gesehen, wo Künstler Dinge unterschrieben haben wie gesehen und dann haben andere Künstler, die das auch gemacht haben, gesagt, alles scheiße, man braucht einen Anwalt. Das hat lustigerweise sich innerhalb dieser Generation nicht so durchgesetzt, aber die Folgegeneration, die war dann schon smarter und hat sich eben mit den Anwälten hingesetzt und so weiter und so fort. Aber was ich final meinte, ihr müsst euch das einmal alles erklären lassen und man muss auch wirklich einmal durchspielen, was bedeutet das denn konkret, wenn ich, also vor allem die Timings und Verteilungen und wer kann wo wie wen blockieren, Rechte und Pflichten. Und nicht nur, dass ihr als Künstler nur Pflichten habt, ihr habt auch Rechte. Und da müsst ihr einfach ein bisschen, ihr müsst da einfach mal zuhören. Es ist langweilig, ich weiß, aber fuck, man will doch nicht in so eine Scheiße laufen. Ein Phänomen, das ich seit Jahren mit großer Liebe verfolge, du weißt ja, dass ich sehr auf Beats stehe. Und das hat dann in den 90ern so Phasen angenommen. Da gab es eine Bewegung, die hieß Trip-Hop. Trip-Hop. Und das waren im Grunde langsame, instrumentale Beats. Und für mich war das eben eine Abart des Hip-Hop. Und wir haben uns teilweise auch Songs gekauft, also die Instrumentale, der Rap, wir haben den gar nicht angehört. Wir haben nur den Beat gehört und gedacht, boah, das ist geil, das kaufe ich mir jetzt, weil der Beat geil ist. Und das hat irgendwann so Formen angenommen, dass Producer nur Beat-Platten rausgebracht haben, also Instrumentalplatten. Und Betty Ford Boys und so, wenn wir über die mal gesprochen haben, das ist ja genau das Phänomen, die diesen Künstler jetzt, die ihren Kram rausbringen ohne Rapper, während viele andere Producer ja, die warten immer noch auf den Rapper. Und das ist, kann man das sagen, das ist eine Underground-Szene? Ja, es ist schon eine Underground-Szene, die aber gewachsen ist, die ein Publikum hat, das funktioniert. Aber jetzt gibt es einen Move gerade. Wir haben hier schon mal über Lo-Fi-Hip-Hop gesprochen und dass das ganz gut funktioniert. Und jetzt gibt es einen Move im Rap-Business in Deutschland. Nämlich Xatar hat ein neues Label gegründet. Und dazu gibt es folgende Meldung. Dieses Label heißt Supreme Digital. Es ist eine neue Plattform für Produzenten und bietet euch die Möglichkeit, Beats zu verkaufen, ohne dass sie von Rappern oder Sängern gepickt werden müssen. Wie das konkret funktioniert oder so, muss ich zugeben, habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Die folgenden Zeilen fand ich viel spannender noch. Außerdem signed Supreme und released Produzentenalben und kümmert sich um alle anderen Belange. Ab heute das neue Zuhause für Produzenten und Beatmaker. Und das ist deshalb hochinteressant, weil bisher die Leute, die die Beats gemacht haben, ja nicht annähernd so viel Respekt und vor allem auch nicht so viel Geld bekommen haben wie die Rapper. Und da scheint sich jetzt was so hinzudrehen, dass Xatar das als lohnendes Geschäft empfindet und da reingeht und sich in Konkurrenz setzt mit tradierteren Labels in Deutschland wie Crackpack oder Decibel, Jakarta, Melting Pot Music, die alle in diese Richtung schon Releases über die letzten, also sie haben das im Grunde in Deutschland mit aufgebaut, kann man eigentlich sagen. Und dass jetzt so ein großer Move kommt, finde ich außergewöhnlich.
Ich finde es interessant, weil man die letzten Jahre ja immer dieses Social-Media-Phänomen hatte, dass große Rapper meinten so, ey, wenn ihr irgendwie Beats baut, dann schickt mir die doch, wenn ihr irgendwie so ein unbekannter Produzent seid und dann nehme ich das für meinen Track. Liebe Grüße. Was für ein Arschloch-Move eigentlich. Aber daran sieht man halt den Stellenwert. Also es war ja eigentlich immer so andersrum, dass eben diese jungen Beat-Power, ich kenne auch ein paar davon in Berlin, dass die letzten Jahre das immer andersrum gemacht haben, dass die halt einfach sehr viele Beats gebaut haben, die hingeschickt haben und so froh waren, mal so einen großen Fisch an der Angel zu haben und dann eher über Reputation irgendwann halt zu immer mehr Geld gekommen sind, also so ein kontinuierliches Wachstum, was so Verkauf angeht und dann irgendwann hat man aber genug Reputation, dass man dann sagen kann, nö, ich habe jetzt für den und den und den Tracks gemacht, ich will jetzt, wenn du auch so einen Track von mir willst, Geld dafür haben und dass man hier jetzt mal andersrum denkt und sagt, nee, stopp, wieso könnte man nicht so rumdenken, dass wenn man dieses Talent und die Form, ich weiß gar nicht, ob es ein Talent ist oder ein ja, wahrscheinlich kann man einfach von Talent sprechen, von jungen Produzenten, wenn man das jetzt wahrnimmt und sagt, okay, es sind so viele junge Leute da, die begabt sind, es ist jetzt andersrum und wir bauen die auf und haben dann vielleicht sogar, ich meine, ist ja für Xatar und für sein Umfeld super interessant, weil da sich ja eigentlich so Camps dann die Hand geben können und man dann sagen kann, okay, Xatar wird Leute an sich binden können, weil er die Möglichkeit hat, denen was zu bieten und da ist dann so ein Austausch da, man wird wahrscheinlich die Beats dann auch für weniger Geld an Rapper verkaufen können, also so in der Familie. Aber es wird natürlich dann für den Produzenten deutlich mehr an Geld ankommen, weil sofort irgendwie große Künstler diese Beats nehmen. Also ich finde dieses, dass man das alles zusammen macht, es erinnert mich so ein bisschen daran, wenn so die Bäckerei, die immer gute Brötchen verkauft, irgendwann drauf kommt, dass die ihren Kaffee auch irgendwie selbst rösten und selbst verkaufen und das nicht irgendwie einen anderen externen Kaffeeröster machen lassen oder so. Also ich finde das eigentlich von der Grundidee her total super, weil es halt so nah beieinander liegt.
Habe ich jetzt in Hamburg-Harburg gesehen. Kaffee und Bank. ja. Also wow. wenn kannst du gleich am Schalter, also kannst du sagen, ich hätte gern 10 Euro abgehoben und ein Latte Macchiato.
Hey, cool.
Also
ich weiß gar nicht, ist Bargeld noch so fortschrittlich? Es hört sich irgendwie eher so nach einer fortschrittlich-rückschrittlichen Idee an, aber cool. Auf jeden Fall
nice. Vielleicht einfach auch ein paar Versicherungen gekauft oder so. Also in Banken wird ja heute sehr viel angeboten.
Ja.
Mal unabhängig davon, es hat natürlich, also die Effekte, die du beschrieben hast, auf jeden Fall. Und es zeigt aber auch noch, dass diese instrumentale Lo-Fi-Hip-Hop, Chill-Hop, wie immer man das nennen will, also diese Instrumental-Beat-Szene, dass die wirklich interessante Umsätze generiert, weil sonst würde, also weil es ist ja genau diese zwei Schienen, die interessant sind für Ratar und diese zweite Schiene eben über Geld auch noch am Start ist. Also das ist beeindruckend zu sehen. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht und ich bin vor allem gespannt, wie die bisherigen Labels, die ich so in diesem Beat-Sektor wahrgenommen habe, wie die darauf jetzt reagieren oder ob sich das überhaupt in irgendeiner Art und Weise in die Quere kommt, weil die Instrumental-Producer, die auf diesen Labels sind, die dissen alle. Wenn ich die frage, was hältst du von Lo-Fi-Hip-Hop, so, ja, das ist alles wack, damit will ich nichts zu tun haben. Und ich glaube ja nicht, dass Ratar Platten veröffentlichen wird, sondern es ist halt so, dass damit die Playlisten bedient werden. Aber, also vielleicht kommen die sich deswegen auch gar nicht in die Quere. Oder verrückterweise gibt es da eine Zusammenarbeit. Ich bin da gespannt, wie es weitergeht.
Ja, diese Woche kam ein Track raus, über den ich gerne mit dir sprechen würde, und zwar Chemicals von Chefcat featuring Nobody's Face. Und was ich an diesem Track so interessant fand, war, dass er erstmal auf YouTube, kann man ja inzwischen auch so, wo dieser Track entstanden ist oder so ein Ort, wie so eine Ortsangabe machen. Und es war eben Tönnies, dieser Konsument, würde ich gerade sagen, Produzent, dieser Fleischproduzent, so verlinkt mit Ort. Und es geht in diesem Track eben um Chemikalien. Boah, ich muss mich richtig zusammenreißen, nicht Chemikalien zu sagen, aber das triggert hier schon wieder Leute, wenn ich da mein Süddeutsch auspacke. Also es geht um Chemikalien.
Aber du hast auch Rösten gesagt. Obwohl, das hat mich kurz getriggert.
Die Röstung.
Ja,
ja, okay.
Das heißt eigentlich rösten, aber ich kann ja sowieso, ich bin ja so okay. Therapiert durch dieses Internet die letzten Jahre, ich kann ja mit Vokalen und alles und Namen,
ja gut,
ich darf
und du
eh
hast bitte kein Biesingen gesagt, man sagt biete kein Bissingen.
Sorry.
Also ja, aber gut, daran merkt man es ja schon, es ist hier auf jeden Fall Süddeutschland, Norddeutschland-Verständigung angesagt, auch in dem Podcast. Also, die Chemikalien, um die es hier geht, sind so ein bisschen auf das Fleischthema getrimmt. Und zwar steht unter dem Video dann sowas wie, die Chemie zwischen den beiden Green Berlinern hat schon gestimmt, da war Separatorenfleisch noch eine Idee. Also, Falk, erklär, du hast vorhin in der Redaktionskonferenz schon so ein bisschen sehr gut erklärt, was Separatorenfleisch ist. Kannst du das nochmal wiedergeben?
Es ist sozusagen der letzte Rest vom Schützenfest. Das heißt, wenn du ein Tier zerlegst und dann hast du das Filet und dieses und jenes und so, also das, was man normal so da rausholt. Ich versuche das extra seltsam und widerwärtig klingen zu lassen. Und dann bleiben ja überall noch so Sachen übrig, Fetzen und so am Knochen und da ist irgendwie ein Knorpel, so ein Scheiß, genau. Und das versucht man noch maximal alles rauszukratzen, spritzen, lösen. Und das nennt man Separatorenfleisch. Und aus diesem Zeug macht man dann all die leckeren, also so geht die urbane Legende. Sie wird erschreckenderweise aber deswegen leider in Teilen stimmen. Und ich will hier niemanden, doch will ich, aber egal. Also das heißt, in Würstchen, Salami, alles was gepresst ist, geformtes Fleisch ist, was ihr was ihr nicht mehr so auf ein Tier so richtig zurückführen könnt, das dürfte und ist in Teilen Separatorenfleisch.
Okay, sehr gut erklärt.
Wobei, ich muss zugeben, eine Sache, wenn man so Tests guckt, Fernsehsender XY macht einen Test bezüglich dieses, dann gucken die tatsächlich auch immer wieder rein, ob da Knorpel drin verwendet wurden. Und sehr oft ist es nicht mehr drin. Nichtsdestotrotz ist es eklig und war mal drin und wird irgendwo in irgendeinem Billigwürstchen wird es auch noch drin sein. So.
Warum wir jetzt so viel über Separatorenfleisch sprechen, genau, es war ja die Unterschrift dieses Videos und wenn man sich das Video ansieht, es ist sehr künstlerisch verarbeitet, dieses Thema, sie sprechen die ganze Zeit von Chemicals, aber es geht eben in dem Fall vor allem darum, also es wird so ein bisschen gleichgestellt mit Drogen nehmen, man ist süchtig danach, alle machen es, alle wollen es konsumieren und so, ist aber in dem Fall eine Metapher eben für Fleisch und für Fleisch, das halt einfach billo verarbeitet ist, mit Antibiotikum vollgepumpt ist und eben kein gutes Fleisch, keine gute Qualität ist, billig produziert. Und gerade diese Verlinkung zu Tönnies ist halt für mich so ein Beispiel par excellence, was Rap schaffen kann, gesellschaftskritisch, weil ich finde, dass es in Deutschland immer wieder so ist, dass wenn so politische Tracks aufgenommen werden, die irgendwie auf Missstände hinweisen sollen, habe ich fast das Gefühl, dass Rapper, entweder weil das nur Rapper machen, die eh schon so einen seichteren Ton haben, oder weil man dann denkt, okay, wenn es jetzt gesellschaftskritisch ist, dann muss es auch so ein bisschen politisch korrekter sein. Aber ich finde, dass das Video was schafft, und zwar so einen Shocking-Moment schafft, also man sieht da irgendwie Chefkett wird so richtig mit Blut bespritzt, es werden Kuscheltiere auseinandergeschnitten und es kommt überall so Kunstblut raus, aber es sieht schon sehr so nach so einem Horror-Rap-Video eigentlich aus, so von der Machart her. Also so ein aktuelles Ereignis, ihr habt alle wahrscheinlich diesen Skandal um Tönnies mitbekommen, es geht hier nicht nur darum, dass sehr viele Leute Billigfleisch konsumieren, sondern auch, wie wird es hergestellt, Sub-Unternehmer stellen Leute an, die wirklich unter unmenschlichen Bedingungen leben müssen, die sich natürlich jetzt auch mit Corona angesteckt haben, weil sie so zusammengefercht irgendwo untergebracht werden von dem dritten Sub-Unternehmer von rechts und diese ganze Struktur ist so marode und so veraltet, dass man natürlich was machen muss. Aber ich fand, dass der Aufschrei jetzt im Rap da ist, so stark, weil es ist mal ein Thema, das jetzt nicht, also das Migration, wir haben es gesehen nach Hanau, wobei der Hanau-Track auch relativ lang gedauert hat. Ich weiß, das ist ein Kollaborationstrack, man musste erst die ganzen Leute zusammensuchen, aber ich finde, dass Rap genauso schnell wie Chefkett das jetzt hier gemacht hat, drauf reagieren kann und auch in dieser Stärke drauf reagieren kann, weil dieses wir sind da, es ist ungemütlich und wir zeigen das auf unsere Art, fand ich in diesem Track so krass wie noch nie zuvor dargestellt. Und ich würde mir wünschen, dass wenn Künstler die Absicht haben, irgendwie politischer zu sein, gesellschaftskritischer zu sein, dass mehr so aus der Hüfte geschossene Tracks kommen, die so reinballern und wo man so denkt, wow, das ist für mich die Gesellschaftskritik in der Rap-Form verpackt, die ich sehen will, weil die mich schockiert und weil die mich mehr mitnimmt, als wenn ich das einfach nur lese und irgendwelche verwackelten Handyvideos auf irgendeinem Fernsehsender nachts um 23.15 Uhr sehe. So, das ist auch krass, aber die künstlerische Form ballert für mich mehr rein. Kannst du das verstehen?
Ja, also ich interpretiere das folgendermaßen. Du regst dich über was auf und findest das kacke und dass jetzt ein Rapper kommt und sagt, das ist kacke, findest du gut, weil du ja gerade auch in der Stimmung bist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und mir geht's ja schon. Das ging mir aber auch schon vorher bei politischen Tracks im Rap so, dass ich mir dachte, cool, dass ihr das jetzt so macht. Was ich aber hier so outstanding finde, ist die Schnelligkeit und die Form, dass ich das erste Mal das Gefühl habe, ja, ich finde das genauso kacke, wie das in diesem Rap und in diesem Track dargestellt wird.
Also, ich verstehe das total. Ich verstehe auch den Wunsch und den Anspruch. Ich wünschte mir wiederum, dass das auch rückwärts funktioniert, weil ich in den letzten Wochen einfach viel zu viel über Songs reden musste, die 25, 30 Jahre alt sind und in denen Thematiken vorkommen, die bis heute nicht gelöst sind. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass wenn ein Künstler politische Songs macht, das Publikum nicht so reagiert, weil sie es eben gerade offensichtlich nicht so schlimm finden wie der Künstler und dann halt so, ja, ist ja egal, ich skip weiter. So, das, also, ich fände es schön, wenn das nicht eine Einbahnstraße ist. Plus eine Sache, die ich oft genug auch kompliziert finde, ist, wie mit Kunst umgegangen wird im Sinne von, ist es politische Kunst oder nicht? Also, ich hatte das letzte Woche, da habe ich Deutschlandfunk ein Interview gegeben in Bezug auf Polizeibrutalität und wie das in deutschen Rap-Songs thematisiert wurde. Und da musste ich dann irgendwann auf die Frage, ja, wie werden diese Sachen thematisiert und wie kommt das so an? Und dann musste ich da halt sagen, ja gut, Rapper sind sehr gut in der Beschreibung von Problematiken, also in der Symptombeschreibung. Hier Schnupfen, da läuft dir was aus der Nase. Das ist sehr gut. Worin sie eher öfter mal Schwächen haben, ist in dem Punkt der Analyse. Also woher kommt der Schnupfen? Warum ist der da und wie wird man den los und so? Und das wird auch gerne mal mitgefordert, weil wenn man vom politischen Rap redet, dann will man gleich das ganze Paket, den Zeigefinger und die Lösung bitte alles mitliefern, weil sonst hören viele nicht zu. Und das ist halt, das ist nicht okay und nicht fair. Also du gehst ja nicht zum Arzt und der Arzt fragt dich, was hast du? Und du sagst, ich habe Schnupfen. Und dann sagt der Arzt zu dir, okay, was soll ich dir dagegen geben? Das ist ja Unsinn. Das ist ein politischer Track. Ja, aber lösen und da passieren muss wer anders. Und ich wüsste auch gar nicht, also hier wird ja zum Glück auch keine Lösung vorgeschlagen. Es wird ja eher aufmerksam gemacht, wie so ein, ich sage immer ein Anzeiger. Das ist wie ein Hallo. Aufmerksamkeit, so mäßig, aber so politischen Rap, super politischer Rap darüber hinausgeht mit, das hat alles so und so zu sein, haben wir in den letzten Wochen oft genug drüber geredet, dass es schwierig sein kann. Wir haben das oft genug unter einbuchen müssen, unter verschwörungsideologischen Tendenzen. Also deswegen, ja.
Ja.
Kommen wir zu einem finalen Thema heute, zu dem ich einen gewissen persönlichen Bezug habe. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe einen Artikel zugeschickt bekommen über einen Deutschen, der in London von der Polizei aufgehalten wurde. Er hat gesagt, nee, das ist nicht meine Wohnung und so. Dann haben sie, doch, das ist deine Wohnung. Dann sind sie da rein. Dann haben sie die Wohnung angefangen zu durchsuchen. Er hat gesagt, nee, das ist hier nichts. Ich habe hier gar nichts zu tun und so. Und dann haben sie so Päckchen gefunden. Da waren aber seine Fingerabdrücke drauf. Und er hatte auch einen Schlüssel dafür und so weiter und so fort. Und man hat in der Wohnung im Grunde Utensilien plus mehrere Kilo Kokain gefunden. So steht das in dem Artikel. Und dann ist er vor Gericht gestellt worden und er ist jetzt final zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er Kokain im Straßenverkaufswert von ungefähr 1 Million Euro da hatte. Also schon mal krass. Und da war ein Foto.
Mhm.
Und das Foto habe ich mir angeguckt und habe ich gedacht, scheiße, woher kennst du die Fresse? Du kennst den doch. Und dann...
Oh, ich wäre so gern dabei gewesen, dass du so, als du so überlegt hast, ob das ein alter Nachbar, ein Schulkamerad oder jemand anderes sein könnte.
Ja, naja, aber dann ich so, wo kann ich denn den hinordnen und so? Und irgendwann habe ich es geschnallt. Fuck, das ist ja der Rapper Smo. Aus Hannover, vom Label Ill Vibe. Und also dazu muss man wissen, in der Hannover Szene, damals Post MB1000, gab es diverse Bestrebungen, gibt es ja bis heute, Hannover ist ja inzwischen auch rapmäßig extrem explodiert. Und da gab es halt ein Label, Ill Vibe, die versucht haben, zu wachsen, größer zu werden und diverse Rapper hatten. Und Smo war einer davon. Und weil ich natürlich immer mal wieder nach Hause gefahren bin, habe ich die ganzen Jungs ja auch alle gekannt. Und Smo, muss man sagen, furchtbar netter, furchtbar höflicher Junge. Also damals, heute ist er ein erwachsener Mann. Und also ich hätte von einigen anderen aus dem Label oder Umfeld, es hätte mich weniger überrascht, wenn das passiert wäre. Aber dass es gerade Smo passiert, sehr krass. Und du erinnerst dich noch an Mighty?
Ja.
Der kommt ja auch aus Hannover. Und der war da auch connected in der Zeit. Und der hat sich auch dazu geäußert. Und der hat etwas dazu gesagt, wo sich ein bisschen der Kreis schließt zu dem, was wir jetzt vorher schon im Podcast mal besprochen haben. Und zwar hat er gesagt, Drogen sind eine schlechte Investition. Kriminalität nimmt einem immer viel mehr weg, als es einem gibt und macht einen kaputt. Mm. Ich hatte einen Kumpel früher, mein bester Freund, der ist hängen geblieben auf Drogen, heute noch in irgendeiner Einrichtung, der andere hat sich erhängt. Der ein oder andere Kumpel sitzt auch noch im Bau. Und dann sagt er, und das ist das, was ich meine mit dem Schleißkriesen, hat man verstanden, ne? Was ist wirklich wichtig? Fragezeichen. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft, dass ihr gesund seid, auf euch aufpasst und die einfachen Dinge im Leben zu schätzen wisst. Da schließt sich ein bisschen, das ist so ein bisschen einmal Bowser und auch dieses richtige Entscheidung treffen. Da sind wir bei Unique und Mighty 3-0 für dich.
Ja. Also Falk, jetzt haben wir ein großes Problem, weil jetzt musst du ein Teasing für nächste Woche machen, das du letzte Woche schon auf diese Woche gemacht hast. Und zwar,
ja, es tut mir leid.
Ich warte immer noch auf dein großes, das unvergessliche, einzige Playmobil-Interview von Falk Schacht mit dem Playmobil.
Ja, und der Pressesprecher von Playmobil auch.
Ja.
Der Pressesprecher auch.
Ich warte und nächste Woche wirklich, es wird eins der ersten Themen, weil ich will es unbedingt hören, was du da mit dem gesprochen hast. Aber diese Woche ist leider
die Zeit
schon
vorbei.
Zu spät, genau.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ja.
Ja, gut, dass du es nochmal erkannt hast.
Ich darf auch einmal singen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich freiwillig von mir aus selber
Leute,
gesungen habe.
Bitte loopen wir das und für 60 Minuten.
Genau, dann lieber die Lache, eine Stunde.
Hast du einen Track der Woche?
Ja, aber ich will erst deinen hören.
Okay, wir haben hier noch nicht wirklich, das steht eigentlich auch noch auf unserer großen Liste, über Use Use Album gesprochen, das rauskam. Du warst ein Fan und ich war eher so ein bisschen verhalten, war so,
hat sich das geändert?
Ja, da komme ich jetzt gerade hin. Ich habe gesagt, ich muss es mal abwarten. Bei Use Use ist es eh so, dass ich inzwischen immer noch Tracks entdecke, wo ich vor ein paar Jahren dachte, ist nicht so mein Ding. Und plötzlich höre ich das und denke mir, krass, was ist denn das für ein zeitloses Brett? Naja, auf jeden Fall, es schleicht sich so der Verdacht ein, dass es jetzt bei diesem neuen Album auch passiert, das vor ein paar Wochen schon rauskam. Und da hat er diesen Track drauf, Ich hasse Autos. Und ich finde, das ist so ein nicer Track. Scheiße, wirklich. Ich höre den gerade die ganze Zeit und bin einfach richtig, ich finde diesen Vibe, den er auf diesem Track hat, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch kein größter, also ich finde, was heißt größter Fan von dem Album? Ich finde einfach, dass Use You in meinen Ohren bessere Alben schon hatte als dieses, aber es schleicht sich langsam Track für Track immer mehr rein, dass ich mir denke, oh nee, der ist ja auch ganz geil und Ich hasse Autos ist auf jeden Fall ein Track davon und ich packe den jetzt mal auf die Liste. Was ist dein Track der Woche?
Mein Track der Woche stammt von einer Underground-Kompilation. Also folgendes Phänomen. Du hast die normale Musikindustrie, Plattenindustrie, die Labels, die viel Geld haben und so weiter und so fort. Und dann hattest du parallel immer auch die Plattenläden, die wichtig waren für die regionale Förderung. Im Sinne, dass Musikinteressierte natürlich da auflaufen und so ein Plattenladenbesitzer deswegen auch mal so Tapes zugesteckt. Hier, guck mal, ich bin auch Musiker, ich mache hier auch so ein Zeug. Und es gibt weltberühmte Labels und Plattenläden, die aus eben ihrem kleinen Schuhkarton heraus angefangen haben, Musik zu veröffentlichen. Und das ist so ein bisschen die letzten Jahre gefühlt, gibt ja auch immer weniger Plattenläden und so, wo sowas passieren könnte. Und in Heidelberg gibt es das Musikzimmer. Und die haben jetzt eine Compilation rausgebracht, ich glaube, es ist die zweite, auf der sie 25 Tracks vereinigen konnten von Künstlern aus ihrem Umfeld, weswegen man Songs findet von Mr. Ma, also das ist dann instrumental, von den Stieber Twins. Von Dexter ist ein Track drauf, aber es ist auch ein neuer und aktueller Rap-Song von Tony L und DJ Soundtracks, der heißt Barrio 96 und ich weiß gar nicht, ich gehe davon aus, dass es auf Spotify ist. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich in die Liste geschoben werden können. Ihr dürft euch aber, wenn euch das jetzt interessant vorkommt, gerne auf Bandcamp, Musikzimmer, Muzi 2 wird es, glaube ich, geschrieben. M-U-Z-I, Muzi 2.
Checkt das aus. Der Track heißt Soundtracks und Tony L. Barrio 96.
Okay.
Ja, das war's schon.
Ich freue mich auf die Playmobil-Geschichte nächste Woche. Schön, dass ihr zugehört habt, Leute. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao. Puls.